Willkommen bei Talking Future, dem Podcast von Iglo. Die sogenannte Ernährungswende ist sprichwörtlich in aller Munde, insbesondere wenn es um Lebensmittel und unser Essen geht. Wie sieht also die Zukunft der Ernährung aus? In diesem Podcast wollen wir mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten sprechen, mehr über deren Themen und Perspektiven erfahren und uns alle inspirieren lassen. Dazu sprechen wir mit Wissenschaftlern, Vertretern von Start-ups oder etablierten Unternehmen und Verbänden. Aber auch Aktivisten oder Repräsentanten von NGOs kommen zu Wort. Folgt uns daher auf eine Reise in die Future. Mein Name ist Alfred Jansen von Iglo Deutschland. Schön, dass ihr in den heutigen Podcast reinhört. Es ist mir eine Freude, heute Dr. Katharina Weist-Tweeder zu Gast zu haben. Ich bin gespannt auf ihren Blick auf die Zukunft der Ernährung. Die promovierte Sprach- und Literaturwissenschaftlerin beschäftigt sich seit langem als freie Autorin intensiv mit den Themen wie Umwelt, Klima oder Landwirtschaft und ist mit dem Thema Ernährungswandel sehr vertraut. Heute lebt Katharina in Berlin und leitet in Deutschland die Non-Profit-Organisation Veganuary. Vor ihrem Einstieg bei Veganuary arbeitete sie als Kommunikationsmanagerin für die Mosaik-Expedition am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam. Als Teilnehmerin des als Expedition Polarstern bekannt gewordenen Forschungsprojekts konnte sie die Arktis und ihre Veränderungen selbst erleben. Mosaik gilt als die größte Arktis-Expedition unserer Zeit, an der mehr als 80 Institutionen aus 20 Ländern beteiligt sind. Ein Jahr lang driftete der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern durch das Nordpolarmeer. Die Expedition ermöglichte damit eine bisher einzigartige Erkundung des arktischen Klimas und Ökosystems. Katharina ist Autorin von Expedition Polarstern, einem Wissenschaftsbuch für Kinder, und Co-Autorin von Expedition Arktis, einem meistverkauften dokumentarischen Bildband. Also ein Perfect Fit, denn Klima und Ernährung gehören zusammen. Willkommen, Katharina. Wir freuen uns sehr, dich für die erste Ausgabe des neuen Podcasts Talking Future gewinnen zu können.
Ja, danke für die Einladung und für diese nette Vorstellung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Katharina, du beschäftigst dich ja schon eine ganze Weile mit Landwirtschaft, Klima und Ernährung. Und beim Thema Ernährungswende erscheint die Verbindung zu vegan ganz nah. Allerdings empfinden viele Menschen die vegane Ernährung als radikalen Schritt. Auch ich muss gestehen, dass der Geschmack von Hafermilch im Kaffee mir noch in Graus ist. Mit vegetarisch oder flexitarisch können viele etwas anfangen. Was mich jetzt zum Einstieg interessieren würde, ist, wann hast du zuletzt ein tierisches Produkt oder eine entsprechende Zutat gegessen? Und was war der Grund? Oder gab es einen Grund für einen Kompromiss?
Also, ich muss zunächst mal sagen, dass mir selbst der Geschmack von Hafermilch oder anderen Milchalternativen im Kaffee, und ich bin echt ein großer Kaffeeliebhaber, auch zunächst wirklich fremd war. Dass ich aber dann feststellen musste, wie stark auch unser Geschmacksempfinden von Gewohnheiten abhängig ist. Und so wenig attraktiv ich jetzt wirklich vor einiger Zeit, Jahre her, noch Sojamilch im Kaffee fand, so reizvoll finde ich heute auch ganz bewusst bestimmte Milchalternativen sogar mit bestimmten Kaffeesorten zu kombinieren, also sehr sophisticated vorgehen. aber um auf die Frage zu antworten, ich habe tatsächlich vor wenigen Tagen erst in einem Café einen Latte Macchiato bestellt und den aus Versehen mit Kuhmilch bekommen. Da kam die Bestellung durcheinander. Und da hatte sich mein Geschmackserleben doch wirklich um 180 Grad gedreht. Ich fand jetzt den Geschmack von Kuhmilch im Latte Macchiato eher fettig, aufdringlich, also genauso unattraktiv wie damals bei den ersten Erlebnissen mit Pflanzenmilch. Das ist ein super Beispiel, wie viel wir durch Ernährungsgewohnheiten auch unsere Geschmacksgewohnheiten selbst prägen und dementsprechend natürlich auch bewusst verändern können.
Ich sage mal, einlassen, wenn wir über Veganuary reden, ist ja eigentlich so der Punkt der Einstieg, wie den du gerade auch bei der Milch beschrieben hast, nach dem Motto Try Days. Für vegan. Kannst du mal erklären, was hinter der Organisation steckt und was die Zielsetzung von Veganuary ist?
Ja, gerne. Wir sind eine internationale Kampagne, die Menschen eben dazu einlädt, dazu motiviert, eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren für einen Monat lang. Und die meisten Menschen, die mitmachen, sind eben dabei, weil sie die Vorteile einer pflanzlichen Ernährung sehen oder eben noch mehr entdecken wollen. Gesundheitliche, ethische, ökologische Vorteile. Und die meisten sind eben im Rahmen von Neujahrsvorsätzen im Januar dann auch dabei. Das erklärt auch den nun im Deutschen etwas zungenbrecherischen Namen der Kampagne. Veganuary setzt sich eben zusammen aus vegan und January für Englisch Januar.
Der Veganuary ist ja laut Medienberichten in diesem Jahr versehen mit einer Rekordteilnahme. Wie misst man das eigentlich? Und kannst du vielleicht schon ein erstes Fazit des diesjährigen Veganuary 2022 geben?
Ja, also wir sehen das natürlich einerseits daran, wie viele Menschen sich bei uns auf der Website anmelden, denn wir bieten ja so eine Art von kostenloses vierwöchiges Ernährungsprogramm an, das jeder nach Anmeldung erhält. Und zugleich können wir aber auch die Größendimension des Veganuary darüber ganz konkret benennen, wie viele Unternehmen beim Veganuary dabei sind. Denn die Kampagne motiviert eben nicht nur Einzelpersonen dazu mitzumachen, sondern beispielsweise auch Produzenten, Einzelhandel, Gastronomie. Und in diesem Jahr zählen wir jetzt gerade Ende Januar noch aus, aber wir können jetzt schon sagen, dass allein in Deutschland weit über 200 Unternehmen mit dabei waren, die die Veganuary unterstützt haben, beispielsweise durch Produkteinführungen, durch besondere Angebote. Und besonders beeindruckend ist auch die Zahl der Teilnehmenden. Wir bekommen aktuell erstaunlicherweise auch immer noch Anmeldungen rein. Also man kann natürlich immer bei Veganuary mitmachen, auch nach dem Januar. Und wir liegen jetzt schon für den Veganuary 2022 bei weit über 600.000 Personen, die mitmachen.
Wow. Wenn man über vegan redet, dann wird es ja oft verbunden mit Grünkernlingen, faden Aufstrichen etc. Da hat sich aber jetzt viel getan. Vegan ist inzwischen Teil einer modernen Lifestyle-Kultur geworden in einer gewissen Weise und die Produktvielfalt wächst sehr dynamisch. Lass uns mal in die weitere Zukunft schauen, denn darum geht es ja heute. Wohin entwickelt sich aus deiner Sicht der Veganismus?
Also wenn wir nicht im Homeoffice wären, dann hätte ich dir sicherlich Pflanzenmilch und Kaffee mitgebracht. Dann hätten wir diese neuerdings hier wirklich riesige Auswahl an pflanzlichen Alternativen auch live verkosten und testen können. Da wären bestimmt einige Überraschungen dann auch auf den Tisch gekommen. Das Wachstum, diese Vielfalt, die Wahlmöglichkeit für alle, die sich irgendwie pflanzlich, flexitarisch, roh vegan, Junkfood-lastig, wie auch immer ernähren möchten, ist wahrscheinlich, würde ich sagen, der Kerntrend selbst, diese Produktvielfalt, aber auch diese qualitative Evolution von veganen Produkten werden sich in den kommenden Jahren auf jeden Fall fortsetzen, garantiert beschleunigen. Und diese Produkte werden mit kulinarischen, mit ökologischen, mit ernährungsphysiologischen, aber auch mit immer mehr preislichen Vorteilen werben und überzeugen können gegenüber Tierprodukten. Und ich denke, auch Veganismus an sich wird in den nächsten Jahren nochmals einen anderen Stellenwert gewinnen als heute, der bereits auch hat oder auch schon entwickelt. Und dann wird ein Begriff wie Lifestyle wahrscheinlich auch gar nicht mehr fallen. Es wird gerade ja im Grunde der ganzen Welt bewusst, wir haben uns mit der Art unseres bisherigen Wirtschaftens mit fossilen Brennstoffen, aber natürlich auch durch unseren, sagen wir mal, fragwürdigen Umgang mit unserem Planeten für unsere Ernährung, für unsere Nahrungsmittelherstellung ja im Grunde richtig in die Bredouille gebracht. Und immer mehr Menschen erkennen eben Veganismus, pflanzliche Ernährung als ein Mittel zum Zweck, als ein Werkzeug gewissermaßen, um diese gigantischen Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, eben auch mit anzugehen. Und deswegen fällt auch immer mehr neben dem Begriff der Energiewende, die wir ja dringend benötigen, der Begriff der Proteinwende. Das heißt, ich denke, es wird allen gerade ganz deutlich bewusst, wir brauchen diesen Ernährungswandel, wenn wir irgendwie beispielsweise unsere Klimaziele erreichen wollen. Wenn wir, mal ein paar weitere Beispiele zu geben, wenn wir das gigantische Artensterben auf unserem Planeten, das wir ja selbst hervorgerufen haben, aufhalten wollen, um beispielsweise auch das Tierleid in der industriellen Tierhaltung zu vermeiden, das die meisten Menschen nicht wollen. Wir brauchen diesen Ernährungswandel auch, um zu verhindern, dass uns infolge der extremen Antibiotikagabe in Massentierhaltung zu Land, zu Wasser die multiresistenten Keime buchstäblich ins medizinische Mittelalter zurückwerfen. Und das ist ein letztes Beispiel, um beispielsweise auch das große Risiko durch die Massentierhaltung zu reduzieren, dass die nächste zoonotische Pandemie über uns hereinbricht. Und viele Tiere auf engem Raum ist im Grunde eine Art von Petrischale für zoonotische Krankheitserreger. Und genau diese Transformation sehe ich jetzt in den nächsten Jahren auch wirklich in den Supermarktregalen auf unseren Tellern immer mehr Unternehmen entscheiden sich auch dazu, Teil von dieser Transformation, von diesem Transformationsprozess zu sein, eben sie auch durch vegane Angebote mitzutragen.
Du sprichst die ganze Bandbreite der Motive an, die die Menschen bewegt, um sich anders zu ernähren. Soziologische Untersuchungen zeigen, dass unser Essverhalten aber oft auch traditionell und gesellschaftlich geprägt ist, mit Emotionen und Kindheitserinnerungen verbunden werden und sich irgendwann als Gewohnheit verfestigen. Wenn wir jetzt 5 Jahre weiterdenken, wie wird sich die Wahrnehmung von pflanzenbasierter Ernährung verändern und wo liegen die sozial geprägten Hürden für den Ernährungswandel, um den in der Breite der Bevölkerung unterzubringen?
Also oft wird ja die Frage gestellt, ob vegan zum jetzigen Zeitpunkt noch eine Art von Lifestyle ist, Begriff fiel ja auch vorhin schon, oder ob das Ganze sich dann irgendwann vielleicht in der Zukunft zu einem Mainstream entwickeln wird. Und ich würde sagen, Hürden sind im Grunde schon gefallen und vegan ist längst Mainstream. Das sehen wir auch gerade beispielsweise durch soziologische Untersuchungen. Vor allem jüngere Menschen wollen ja mehr Nachhaltigkeit, mehr Klimaschutz auf dem Teller, stehen vielfach Fleischkonsum kritisch gegenüber. Es gibt eine sehr interessante Studie der Uni Göttingen, demnach sind Veganer und Veganerinnen die Meinungsführer der Generation unter 30. Also ganz deutliche soziologische Zeichen, in welche Richtung sich alles bewegt. Und das sind eben, diese jungen Menschen sind ja auf längere Sicht auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch im Hinblick beispielsweise auf Unternehmen, auf Wirtschaft, auf Politik eben die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger von morgen. Und die Kindheitserinnerungen, die viele der Jüngeren an Fleisch haben, diese Kindheitserinnerungen sind nun kein idyllisches Sonntagsbraten-Szenario, sondern eben die Erkenntnis, die Information, das Wissen, dass solche Produkte, Tierprodukte eben auch mit Tierleid, mit Klimakrise und so weiter zu tun haben. Und mit diesem Wissensstand sind sie eben groß geworden. Und das prägt natürlich ganz anders als jetzt beispielsweise vorhergehende Generationen. Und ich denke außerdem bei vegan ist schon Teil des Mainstreams, gar nicht so sehr auch an beispielsweise an die vom Landwirtschaftsministerium kürzlich ermittelten 2% von strikt vegan lebenden Menschen in Deutschland, sondern ich denke auch an die rund 55% von Menschen, die sich heute in Deutschland als Flexitarier verstehen, die sich also ganz bewusst und aus vielfältigen Gründen immer öfter gegen Tierprodukte entscheiden und für eine pflanzliche Ernährung. Das sind Rahmenbedingungen und Ereignisse, die zeigen, dass sich das Essverhalten insgesamt ohnehin schon in einem ganz starken Wandel befindet.
Aber bleiben wir bei den Menschen. Essen hat zum Teil religiöse Elemente. Man spricht oft nach dem Motto, Food ist Religion. Auf der einen Seite die Grilljünger, die ihre Feuerstelle inszenieren, Bratwurstfans und nicht zuletzt die Verteidiger der Schnitzelkultur. Auf der anderen Seite dann die veganen Apostel, die ebenso dogmatisch ihren Ernährungsstil propagieren. Dies sieht irgendwie so aus wie eine weitere Plattform der Spaltung der Gesellschaft. Wie können, wenn du das auch beschreibst, mit jüngeren und, ich sage jetzt mal, anders sozialisierten Generationen diese beiden Welten zusammenfinden? Und was mich besonders interessieren würde, wie würde das dann auf dem Teller ganz konkret aussehen?
Ja, ich muss zugeben, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, Essen ist Teil unserer eigenen Identitätszuweisung. Das zeigt sich ja auch ganz schön an dieser sehr häufig geführten Diskussion, die quasi die Evolutionsbiologie heranzieht. Ist der Homo sapiens denn nun ein Omnivore, ist er ein Herbivore oder ist er gar ein Carnivore? Letzteres eher nicht. Das ist total nachvollziehbar, dass wir unsere Identität, also die Frage, wer wir eigentlich sind, so stark an Ernährung binden, das phrasenhaft auch gerne so formulieren, du bist, was du isst. Denn Ernährung ist wirklich ein existenzieller Teil unseres Alltags. Und das bedeutet auch, dass wir automatisch immer über unseren Tellerrand schielen, wenn wir essen. Denn was da liegt, ist für uns ja eben immer viel mehr als rein technische Nährstoffzufuhr. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass dieser Blick über den Tellerrand letztlich gerade auch der Anstoß dafür ist, dass sich so viele Menschen neuerdings eben wirklich anders ernähren wollen, verstärkt auf Pflanzen setzen. Denn die Erkenntnis, was dann jetzt beispielsweise in, aber auch außerhalb unseres Körpers, also auf diesem Planeten passiert, infolge unserer Ernährungsentscheidungen, das setzt sich, wie gesagt, ja immer mehr durch. Also egal, aus welchem Grund sich jetzt jemand für eine pflanzenbasierte Ernährung entscheidet, ob aus gesundheitlichen Gründen, ob aus klimaschützerischen Gründen, ob aus Gründen der Ernährungssicherheit der Menschheit, was auch immer. Alle diese Gründe sind ja extrem gut und führen vor allem allesamt eben auch zur selben Ernährungsentscheidung, eben einer pflanzlichen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass pflanzliche Ernährung letztlich eher eigentlich Menschen zusammenbringt, als dass sie irgendwie eine Spaltung über den Teller oder über dem Grill oder so hervorruft. Also zu sagen, lange Rede, kurzer Sinn, zu sagen, wir sind jetzt Pflanzenesser oder möchten uns verstärkt pflanzlich ernähren, ist unsere Chance, uns aktuell und in dieser durchaus brenzligen Situation eine quasi zukunftstaugliche Identität zuzuweisen über den Faktor Ernährung. Und ja, also ich bin auch dabei, es wird wohl immer Menschen geben, die sagen, nee, ich mag aber beispielsweise mein Steak vom Grill und es ist mir egal, was damit zusammenhängt, denn ich mag dieses Steak einfach. Und auch dafür finden wir Lösungen. Und letztlich ist ja das Steak nicht selbst das Problem. Das Tier als Rohstoff für dieses Steak ist das Problem, wegen der all den Faktoren, wegen der damit einhergehenden Treibhausgasemissionen, Tierleid, Antibiotikaresistenzen, alles Aufgezählte. Und das Tier können wir ja wirklich zunehmend rausnehmen, entweder durch pflanzliche Proteine oder beispielsweise Produkte aus der zellulären Landwirtschaft und so weiter. Und gerade diese Alternativprodukte machen eben möglich, dass diese gesellschaftlichen Spaltungen über dem Teller, über dem Grill nicht entstehen und wir uns trotzdem gemeinsam zukunftstauglich in Sachen Ernährung weiterentwickeln.
Bisher und aktuell sind ja jene Angebote vor allen Dingen erfolgreich, die nicht nur auf rein pflanzliches, also sprich Gemüse setzen, sondern auf pflanzenbasierte Alternativen setzen, die Fleischteile sozusagen imitieren. Veganes Hack, Burger, Nuggets, Schnitzel bis zum Fischstäbchen. Hinzu kommen vegane Varianten der Lieblingsgerichte, wie beispielsweise Lasagne oder Hühnerfrikassee. Damit soll eigentlich neugierig gemacht werden, ohne dass das gelernte Essverhalten geändert wird. Wird diese Strategie aus deiner Sicht dazu führen, dass immer mehr Menschen in die pflanzliche Ernährung einsteigen? Oder was wäre zusätzlich noch notwendig, um die Ernährungswende massentauglich zu machen?
Also der Veganuary hilft natürlich auch dabei, wenn ich das so sagen darf. Wir setzen ja bewusst auch so an, eine Challenge, einen Neujahrsvorsatz ins Spiel zu bringen, um die Motivation fürs Ausprobieren zu liefern. Und ich sage bewusst ins Spiel bringen. Ich habe jetzt hier verschiedene Katastrophenszenarien und gewichtige Gründe ja rezitiert. Und das Wichtigste ist ja dennoch, Ernährung ist existenziell, ist Teil des Alltags und muss deswegen immer möglichst Spaß machen, darf nicht anstrengend oder belastend sein oder irgendwas derartiges. Ob nun während Veganuary oder nicht, diese veganen Alternativprodukte machen als Neuheiten auf jeden Fall neugierig. Wenn zum Beispiel das jüngere Familienmitglied jetzt diese veganisierte Lasagne als ein Beispiel am Küchentisch feiert, wird vielleicht auch der, sagen wir mal, das skeptischste Opa sagen, was, das sieht aus wie eine Lasagne, da soll kein Tier drin sein, das glaube ich nicht, lass mal probieren. Also ich glaube, viele Menschen kaufen diese Produkte einerseits aus Neugier, andererseits auch wirklich vielleicht mit einer gewissen Erleichterung, weil sie angesichts des ganzen Hintergrundwissens, dass sie eben zu Fleisch und Fisch und so weiter haben, gar nicht mehr so richtig Genuss an den quasi Originalen finden und natürlich gerne ihr Lieblingsessen haben möchten, ihr gelerntes Essverhalten, wie du es gerade genannt hast, eben nicht umstellen möchten. Und das geht eben dankbarerweise häufig dank diesen Alternativprodukten.
Du hast gerade den Großvater sozusagen zitiert, exemplarisch. Und da kommt ja schnell der Spruch rein, was der Bauer nicht kennt, Pünktchen, Pünktchen. Es stehen ja auch, wenn man die pflanzlichen Fleischalternativen sich anschaut, diese wegen der langen Zutatenliste in der Kritik. Welche spezifischen Entwicklungen kennst du denn, wo da die Reise in eine andere Richtung geht? Und welche Innovationen in der Produktentwicklung werden möglicherweise insbesondere bei den pflanzlichen Fleischalternativen kommen?
Ja klar, also auch wenn wir uns jetzt hier viel über Fleisch- und Fischalternativen unterhalten, sollte man natürlich immer darauf hinweisen, dass die in einer vollwertigen, gesunden Ernährung immer nur eine nebengeordnete Rolle spielen und unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel die Hauptrolle spielen sollten, das ist klar. Mit langen Zutatenlisten werden ja oftmals Zusatzstoffe assoziiert, die ja beispielsweise wiederum in Bioprodukten nicht enthalten sein dürfen. Deswegen würde ich dieses Argument auch so ein bisschen relativieren. In der Bioproduktion gehen ja dann lange Zutatenlisten auch eher auf beispielsweise zusätzliche Gewürze zurück und die sind ernährungsphysiologisch natürlich erstmal nicht bedenklich. Es gibt aber tatsächlich viele Produkte, gerade auf dem konventionellen Markt, die eben ultraprozessiert sind. Übrigens natürlich genauso unter den originalen, sage ich jetzt mal, Fleischprodukten. Nur wird das nicht so häufig hervorgehoben, weil die eben so etabliert für viele Menschen so alltäglich sind. Das macht die jetzt aber natürlich nicht weniger hochverarbeitet und dementsprechend auch tendenziell ungesund. Und dasselbe gilt natürlich auch für andere hochprozessierte, vollkommen akzeptierte Lebensmittel wie Fertiggerichte, industriell hergestelltes Brot, Müsliriegel und so weiter. Es kann also kein Argument sein, denke ich, zu sagen, diese ultraprozessierte Bratwurst mit Tier drin darf nicht gegen eine hochverarbeitete Bratwurst auf Pflanzenbasis beispielsweise ausgetauscht werden, weil die pflanzliche Wurst hochverarbeitet ist. Das ist kein Argument. Und jeder, der mal Lust auf was Hochverarbeitetes hat sozusagen, kann dem ja dank dieses wirklich mittlerweile so vielfältigen Angebots auch in veganer Form mal nachgehen. Dieser sogenannte Clean-Label-Trend, also mit möglichst kurzen, cleanen Zutatenlisten, ist aber auch gerade im veganen Bereich deutlich zu beobachten. Viele Hersteller gehen mittlerweile auf diesen deutlichen Wunsch von Verbraucherinnen und Verbrauchern ein und gestalten bewusst diese Ingredients-Liste schmaler und schmaler. Und neue Technologien und Innovationen, auf die wir garantiert jetzt im Verlauf des Gesprächs auch noch zu sprechen kommen, ermöglichen hier auch noch ganz besondere und vielversprechende Entwicklungen. Das Cleanste ist natürlich letztlich, muss man so sagen, selbst zu kochen. Auch für veganisierte Küchenklassiker, wie man so schön sagt, brauche ich nicht unbedingt Alternativprodukte. Mein Lieblingsbeispiel, das ich selbst gerne zubereite, das ist Sellerieschnitzel. Sellerie bietet nämlich extrem vollmundigen Umami-Geschmack, also das, was jetzt auch das Fleisch im Schnitzel so attraktiv macht, als Geschmacksnuance. Und da braucht man sich jetzt eben in diesem Fall nicht auf Alternativprodukte zu verlassen. Da reicht es einfach, den Sellerie in eine Scheibe zu schneiden. Schmeckt hervorragend. Absoluter Tipp.
Dann wollen wir davon den Link haben zum Rezept. Das wäre klasse. Hängen wir an den Podcast schreiben. Ja. Fleischverzehr ist ja nur eine Komponente, insbesondere für das Tierwohl. Es gibt zwar den Hype um Milchalternativen, aber bei Käse, sagen wir mal, scheiden sich noch die Geister. Und ist in der Diskussion, dass überzeugende vegane Alternativen noch nicht so richtig da sind, was Geschmack und Konsistenz betrifft. Deswegen bezeichnen sich auch viele eher als Vegetarier, weil sie auf Käse nicht verzichten wollen. Wie siehst du da die Entwicklung?
Ja, das Thema Käse ist ein großes. Ich habe tatsächlich vor einer guten Woche zum ersten Mal einen veganen Hirtenkäse auf Mandelbasis war der, glaube ich, gegessen, der mich überzeugt hat. Das Mundgefühl von dem war irre gut, erstaunlich gut. Und insgesamt ist die Milchbranche ja extrem in Bewegung. Da passiert ganz viel. Ich habe kürzlich gelesen, dass mittlerweile jeder 10. Liter Milch bei uns pflanzlich ist. Das sind erstaunliche Zahlen. Aber es gibt natürlich noch keine pflanzliche, überzeugende Variante, beispielsweise von Käse wie Gruyère oder vielleicht auch Gorgonzola. Annäherungen ja, aber noch kein richtiges Pendant. Und ganz große Hoffnungen liegen speziell beim Käse auf der sogenannten Präzisionsfermentation. Das klingt, ich finde, immer herrlich nach Star Trek Kitchen, so Käseherstellung in einer weit entfernten Galaxis. Wird aber zum Beispiel in Berlin entwickelt und die Idee ist super smart. Da wurde im Grunde der Käsecode geknackt und es wurden Hefen mit Kuhgenen dazu gebracht, Milchprotein herzustellen. Man melkt dann also Hefekulturen statt Kühe und die Hefe ist etwas, das wir ohnehin für Lebensmittelherstellung traditionellerweise nutzen, für Brot und ich bin aus Bayern, deswegen darf ich jetzt sagen, Lebensmittelherstellung fürs Bier. Also eher in diesem Fall wäre das ein Milchbrauen, als sie eben aus einer überzüchteten, klimaschädlichen, nach 5 Jahren dann schlachtreifen Kuh zu pressen. Das ist, würde ich sagen, Foodtech vom Feinsten und wird, so sagt die Szene, schon in wenigen Jahren Marktreife haben. Darauf warte ich persönlich sehr.
Damit sind wir schon einen Riesenschritt in der Diskussion um Foodture, also sprich etwas weiter in die Zukunft zu denken. Wie sieht denn die Ernährung der Menschen aus deiner Sicht in 2050 aus?
Also ich bin Optimist, deswegen gehe ich davon aus, dass wir diese aktuellen Herausforderungen stemmen. Das heißt, um es nochmal aufzuzählen, Klimawandel aufhalten, Biodiversität, Artenvielfalt aufrechterhalten, Überfischung, Vernichtung der Regenwälder, Vermüllung der Meere und so weiter beenden, Lösungen finden. Und wir sind ja eine ziemlich kluge Spezies, die bewiesen hat, dass sie wirklich gestalterisch tätig und sehr kreativ sein kann. Und dann kann es auf diese Frage eigentlich letztlich nur eine Antwort geben. Fleisch und Fisch durch Tierzucht und Schlachtung herzustellen ist 2050 eher Nische. Und wir essen 2050 selbst umfänglich pflanzenbasiert und ergänzen diese Ernährung beispielsweise auch durch neue Technologien, die unsere, in Anführungszeichen, tierische Lebensmittel ermöglicht, wie eben beispielsweise diese Fermentation. Elon Musk schwört ja auf Tech-Fixes in Sachen Klimawandel. Ich bin jetzt beim Geoengineering eher skeptisch, aber was Ernährung angeht, eröffnen uns Tech-Fixes tatsächlich ganz erhebliche Möglichkeiten.
Ein viel zitierter Aspekt bei dieser Ernährungswende ist immer die Bedeutung der Proteine. Du hast es eben auch schon angesprochen. Pflanzenbasierte Fleischalternativen nutzen Eiweiß von Erbsen, Soja, Weizen, Mandel, was auch immer. Wie siehst du die Chance für beispielsweise insektenbasierte Produkte als Proteinlieferant oder etwa Algen? Haben solche Zutaten überhaupt eine Chance und Potenzial, um von Veganern angenommen zu werden?
Klar, Proteine sind eines der Fundamente unserer Ernährung und nun zeigt die Ernährungswissenschaft ja eindeutig, dass wir alle essentiellen Aminosäuren, also die Grundlage für Proteine, durch rein pflanzliche Nahrung zu uns nehmen können. Als Proteinlieferant brauchen wir das Tier also nicht, auch nicht das Insekt. Wer jetzt ethische Gründe gegen Tierprodukte ernst nimmt, ich persönlich tue das, der wird sich auch gegen Insektenprotein entscheiden. Welche Massen, welche Abermilliarden von Tieren müssten wir denn züchten und töten, um über Insekten gar die menschliche Proteinversorgung sicherzustellen? Und zudem, also ganz ehrlich, Pflanzen sind überall auf dem Planeten Teil der menschlichen Ernährung. Ganz viele Menschen ekeln sich aber davor, in einen beispielsweise Würmerbratling zu beißen. Warum sollte man also diesen Weg gehen, wenn es quasi viszerale Widerstände vom Gros der Verbraucherinnen und Verbraucher gibt? Da bin ich sehr skeptisch. Algen hingegen sind keine Tiere, das sind ja pflanzenartige Lebensformen und seit Jahrtausenden beliebter Bestandteil, zum Beispiel der japanischen Küche, und auch vorbehaltlos selbst von strikt vegan lebenden Menschen, die garantiert eben kein Tier auf dem Teller haben wollen, werden sie gerne gegessen, bereits jetzt mit einem extremen Potenzial, weil ja auch neue Anbaumethoden viel versprechen und weil viele Arten beispielsweise einen Fischgeschmack liefern, den viele Menschen eben auch so gerne mögen, so schätzen. Und es kommt natürlich ganz auf die Algenart an. Algen wie Seetang lassen sich so neuere Studien wo sehr umweltschonend im Wasser anbauen. Wichtig hier ist natürlich, dass wir die Wasserqualität unserer Meere erhalten, das ist klar. Mikroalgen hingegen lassen sich quasi im Reagenzglas, jetzt sollte man in diesem Fall eher von Reagenzanlagen züchten, ich weiß gar nicht, wie das dann genannt wird. Und einige dieser Algenarten sind extrem proteinhaltig, einige eignen sich beispielsweise auch als Jodlieferant, also als Lieferant für einen Nährstoff, der für alle Ernährungsgruppen, egal ob sie sich pflanzlich oder nicht ernähren, kritisch ist. Das heißt, das Potenzial von Algen als Nährstofflieferant werden wir, denke ich, erst noch richtig kennenlernen, auch erst noch richtig ausloten. Da gibt es auch gerade ganz große Entwicklungen im Bereich der algenbasierten Lebensmitteltechnologie.
Stichwort Tech Food. Ein spannendes Themenfeld ist ja auch Cultured Meat oder Cultured Fish. Also in Bioreaktoren erzeugtes Fleisch aus schonend entnommenen Stammzellen von Lebendtieren. Sie sollen als Filet, Burger oder Ähnliches entwickelt werden und versprechen, eine Alternative für den Massenmarkt und deren Nachfrage zu werden. Welche Chancen und Risiken siehst du darin? Und wie ist der Zeithorizont dafür?
Also ich stimme da völlig mit überein. Ich glaube, dass die zelluläre, azelluläre Landwirtschaft in beiden Varianten sicherlich eines überhaupt der spannenden Entwicklungsfelder da draußen aktuell ist. Cultured Meat und Fisch würden allen Menschen, die einerseits ohne großen Kollateralschaden an Tier und Umwelt, aber dann doch nicht vollständig pflanzenbasiert essen wollen, die würden diesen Menschen Fleisch und Fisch auf dem Speiseplan ermöglichen. Zelluläre Landwirtschaft erweitert das Spektrum an Lösungen immens. Es ist jetzt vor einem guten Jahr in Singapur das erste Produkt auf den Markt gekommen, ein Hähnchennugget. Und es gibt jetzt bislang keine bislang nur virtuelle Kalkulationen, welche Vorteile quasi aus Cultured Meat und Fisch resultieren. Aber es gibt Studien, die wirklich von einer Ersparnis beispielsweise von bis zu 96% an Treibhausgasemissionen, 95% Landnutzung, ich gucke nochmal auf die Liste, 96% Wasserverbrauch gegenüber konventioneller Fleischproduktion rechnen. Abgesehen davon ist bei kultiviertem Fleisch natürlich keine Antibiotikagabe nötig. Wir senken das Risiko von Zoonosen und so weiter. Also ganz viele Chancen, ganz viele Möglichkeiten. Und während jetzt vor 8 oder 9 Jahren war das, glaube ich, der erste zellkultivierte Burger vorgestellt wurde, während der noch $250.000 in der Produktion gekostet hat, sind die Hähnchen-Nuggets in Singapur ja nun für $17 pro Person auf dem Markt. Also das sieht man schon, dass diese Entwicklung sich tatsächlich in Richtung Markteinführung bewegt. Wann jetzt letztlich diese nächsten kultivierten Produkte auf den Markt kommen, finde ich sehr schwer zu sagen. Das Problem ist ja, dass wir derzeit weltweit knapp, ich würde mal sagen, um die 100 Startups in großer Konkurrenz zueinander an den Verfahren und Produkten forschen und sich natürlich so auch nicht in die Karten schauen lassen. Dieser ganze Innovationsschritt verläuft eher intransparent. Dafür haben wir, das ist das Problem, dafür haben wir aber eigentlich gar keine Zeit. Das ist ein Riesennachteil. Und viele NGOs beispielsweise fordern deswegen auch, dass eigentlich öffentliche Forschungsförderung stattfinden muss, um hier allgemein die Entwicklung schnellstmöglich voranzubringen. Speziell Deutschland hängt hier auch erschreckend nach, wie ich finde, anders als andere Länder, wie beispielsweise die USA oder Israel. Es gab jetzt allerdings aus der Culture-Szene, nenne ich das jetzt, selbst einen derartigen Schritt, den ich extrem cool finde. Bislang standen ja zellkultivierte Produkte vor allem ethisch ambivalent da. Das ist auch gerade erwähnt. Kälberserum war ja als Nährlösung für die Stammzellen vonnöten. Und Mosamit, das ist das Unternehmen, das eben vor gut 8-9 Jahren auch den ersten Burger präsentiert hat, teilt beispielsweise eine Methode, dieses Kälberserum zu umgehen und gegen pflanzliche Substanzen auszutauschen, Open Source mit anderen Unternehmen. Das finde ich ganz wichtig.
Welche zellbasierten tierischen Fleischprodukte sehen wir denn zuerst und wo würde man die essen können? Wo würde man die finden können, wenn es endlich mal so weit ist?
Also ich glaube, dass wir vermutlich zunächst mal Hybridprodukte sehen werden. Also Produkte, die beispielsweise hergestellt sind aus pflanzlichen Proteinen, aber erweitert wurden beispielsweise mit kultivierten tierischen Fetten. Vielleicht ist es dann ein Hähnchen-Nugget auf Sojabasis, das geschmacklich quasi gepimpt und im Original angeglichen wurde, etwa durch kultiviertes Fett. Und das sind wir wiederum bei dem Thema der Zutatenlisten, denn so ein Verfahren würde natürlich voraussichtlich auch die Zutatenliste dieses Produkts extrem kurz gestalten. Das Fett macht ja den gewünschten Geschmack. Während die Bilanz insgesamt dieses Produkts, ernährungsphysiologisch, ökologisch und so weiter, maßgeblich besser wäre als die von seinem tierischen Pendant. Und solche Hybridprodukte wären zunächst sicherlich sehr viel einfacher umzusetzen, zur Marktreife zu bringen, als jetzt beispielsweise ein ganzes Kobe-Rinder-Steak. Ja. Man hört auch immer wieder davon, dass Zebrafisch ein Kandidat für erste kultivierte Fischprodukte ist, weil er wissenschaftlich so extrem gut erforscht ist. Man weiß einfach ganz viel über seine Physiologie, über seine Genetik. Und für die Meere wäre natürlich dieser Schritt eine unglaubliche Entlastung, wenn wir hier auch die ersten kultivierten Fischprodukte hätten. Wahrscheinlich gibt es in den nächsten paar Jahren das erste Exklusivprodukt und dann machen wir quasi High-End-Restaurant, bevor ein Unternehmen dann hochskalieren kann und das Produkt breit auf dem Markt eingeführt wird. Frage an dich, ich würde es probieren, würdest du auch? Vielleicht haben wir da die Gelegenheit, tatsächlich dann irgendwo demnächst, statt ja jetzt die Milch zu probieren, tatsächlich uns über einem ersten angebotenen Cultured Meat oder Cultured Fischprodukt dann auszutauschen. Ich fand das extrem spannend.
Also ich persönlich würde es sofort probieren, weil ich jetzt total neugierig drauf bin, wie es sich anfühlt im Mund, wie es schmeckt, was es mit mir macht. Ja, ich bin neugierig drauf.
Dann hoffen wir mal, dass das bald kommt.
Ja, apropos Neugierde. Gibt es irgendeine innovative Entwicklung, die dich auch noch neugierig macht, die aber noch gar nicht so bekannt ist?
Also ich bin richtig neugierig zum Beispiel auch auf pilzbasierte oder besser mycel-basierte Produkte. Es gibt schon Ähnliches, Aber da gibt es auch noch ganz viele in der Entwicklung und da werden ja auf erstaunlich effiziente Weise Pilzmyzelien gezüchtet und als Basis für Fleischalternativen verwendet. Wer jetzt gerne Pilze brät und isst, weiß, dass hier dieser unheimlich wichtige fleischtypische Umami-Geschmack geboten wird. Neben dieser ja auch sehr fleischigen, pilztypischen Konsistenz. Und Pilzmyzel bietet auch laut ernährungswissenschaftlichen Studien Protein mit einer sehr hohen biologischen Wertigkeit. Da auf diese Innovation, jetzt freue ich mich schon wieder über eine Innovation, die ansteht, aber da bin ich richtig neugierig, weil ich glaube, dass das auch geschmacklich ganz besondere, also dass das was ganz Besonderes mitbringen wird. Und diese Produkte scheinen mir auch jetzt in nächster Zeit quasi anzustehen.
Du hast eben davon gesprochen, dass Amerika oder Asien weiter ist bei dieser ganzen Entwicklung über New Food. Sind die Menschen und die Gesellschaft in Europa noch nicht bereit für Novel Food? Wo sind die Vorbehalte? Welche Hürden gesellschaftlich, politisch, regulatorisch gibt es denn? Und wie könnte ein Weg bereitet werden, um das zu verbessern?
Also die Frage wird oft gestellt, ob Verbraucherinnen und Verbraucher beispielsweise kultiviertes Fleisch überhaupt möchten. Und da gibt es auch verschiedene Umfragen, die oft unterschiedliche Akzeptanzwerte aufzeigen in ganz unterschiedlichen Regionen. Eine Studie aus dem letzten Jahr beispielsweise in Deutschland und Frankreich hat gezeigt, dass in Deutschland 58% Cultured Meat probieren würden. In Frankreich waren es 44% der Menschen. Und die Erfahrung ist, dass Menschen gegenüber solchen neuen Food-Technologien, solchen neuen Angeboten immer dann eher ablehnend reagieren, wenn sie keinerlei Zusatzinformationen bekommen oder am besten noch ungünstig geframed wird und man ihnen vorschlägt, doch mal etwas Absurdes wie Laborfleisch zu probieren. Nein, wer würde das wollen? Aber wenn man ihnen erklärt, welche großen ökologischen Vorteile mit der Herstellung von kultivierten Produkten einhergehen, dass dann für Fleisch und Käse beispielsweise keine Tiere mehr leiden müssen, wenn man erläutert, dass der Herstellungsprozess eher Kultivierungsverfahren gleicht, wie wir sie seit Jahrtausenden mit Lebensmitteln, Bier, Sauerkraut, auch Käse tun, dann steigt ganz erheblich die Offenheit und auch die Bereitschaft für solche neuen Produkte. Und hier, muss man sagen, sehen wir in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern wirklich noch ein ganz großes Informationsdefizit. Also selbst Experten in der Politik haben ja oftmals von zellulärer Landwirtschaft kaum irgendwas gehört, schätzen die Technologie dementsprechend dann auch falsch ein, was ein Problem für Zulassungen sein kann. Das heißt also aufklären, aufzeigen, erklären und noch mehr aufklären. In China beispielsweise ist das zeigt sich das anders. In China ist aber insgesamt die Offenheit für neue technologische Verfahren allgemein viel größer als bei uns. Und so würden laut Umfragen in China jetzt wiederum mal als Vergleich über 90% der Menschen Cultured Meat kaufen. Das ist super wichtig, denn es ist ja zu erwarten, dass gerade in China der Fleischkonsum in den nächsten Jahren noch erheblich steigen wird, wie an vielen anderen Orten dieser Welt. Und dann würde es ohne Alternativprodukte doch wirklich eng auf diesem Planeten.
Ich bedanke mich sehr bei dir, Katharina, für das inspirierende Gespräch.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Wir haben heute viel gehört. Die Lösung der Klimafrage drängt und es gibt dafür ganz viele Puzzlesteine. Einer davon ist Ernährung. Und jeder von uns entscheidet täglich auf dem Teller, wohin die Reise geht. Wir haben sehr interessante Einblicke auf dieser Reise von Dr. Katharina Weiss-Tweeder von Veganuary gehört. Auch wenn der Aktionsmonat Veganuary bald vorbei ist, der Gedanke, weniger tierische Produkte, insbesondere weniger Fleisch zu essen, ist auch eine Herzensangelegenheit von Katharina. Die Tri-Days for Future gelten also nicht nur im Januar, sondern das ganze Jahr. Liebe Zuhörerinnen, bleibt neugierig, probiert einfach mal neue Lebensmittel aus und lasst es euch schmecken. Das könnte ein kleiner Schritt für die Ernährungswende sein. Macht einfach mit. Wir würden uns freuen, wenn ihr demnächst wieder reinhört in weitere Gespräche, wenn es heißt Talking Future.